Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo Leute, mein Name ist Steffen Hess und mit mir hier ist wieder die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Und zum ersten Mal heute auch Schnittchen.
Ja, die sehen extrem lecker aus und die riechen vor allen Dingen schon gut. Die Tomate riecht noch richtig krass, obwohl es schon Anfang Oktober ist.
Wir machen das jetzt wie bei The Taste. Du darfst jetzt das Schnittchen probieren und musst mir sagen, was alles drin ist. Es gibt nämlich besondere Zutaten heute mit regionalem Touch.
Oh, das macht mich ja ein bisschen misstrauisch. Aber ich werde es jetzt trotzdem probieren. Ich finde, du hast irgendein krasses Gewürz da drauf gehauen.
So, was hast du denn außer Tomaten jetzt geschmeckt?
Naja, ordentlich Butter ist drauf, bin ich immer ein Fan von. Kräutersalz. Ist da Kräutersalz drauf?
Ja. Und nochmal extra normales Salz. Oder geräuchertes Salz, wie es auf
okay. Der Dose heißt. Okay. Also es ist sehr, sehr lecker. Ja, doch, da freue ich mich dann später schon auf die Reste, damit wir hier nicht die ganze Zeit was voressen müssen. Aber
es war nicht alles.
Treat für später. Ja, was noch?
Es ist auch Maggi drauf, wie man quasi als gut eingebürgerter Halbsaarländer.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht von dir, Steffen.
Ja.
Weil ich dich ständig, kurzer Insight für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, Steffen erzählt uns ständig, wie toll es ist, wenn man Maggi auf alle möglichen Dinge tut. Und ich sage ihm immer, dass das Quatsch ist. Und jetzt
ja.
Hast du schön untergeschoben.
Hast du mal gemerkt, wie gut doch so ein bisschen Geschmacksverstärker an der einen oder anderen Stelle tun kann.
Köstlich.
Ja, aber kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts. Ich habe verschiedenste Themen mitgebracht, über die ich mit dir reden würde. Mhm. Ich würde gerne erstmal ein bisschen politisch aufarbeiten, was wir so die Woche gelesen haben. Sind neue Smart City Rankings rausgekommen. Wir haben gehört, dass man jetzt eine Deutschland-App plant, an der einen oder anderen Stelle einzuführen. Und es gibt Berichterstattung über den Smart City Stufenplan, den wir heute nochmal ein bisschen auseinandernehmen wollen. Und wenn wir noch dazu kommen, habe ich noch den Trend der Woche, kommunale Datenräume mitgebracht. Und natürlich möchte ich auch mit dir noch über die Smart Country Convention sprechen, die ja jetzt bald ansteht.
Ja,
viel was hast du denn mitgebracht?
Genau, ich habe auch drei Dinge mitgebracht. Mal gucken, wie weit wir kommen jetzt in unserer Zeit. Die eine Sache bezieht sich auch auf Rankings. Da gibt es ja auch verschiedene. Der Bitkom macht ein Ranking, Hasselhorst macht auch ein Ranking, Hasselhorst Consulting. Und überhaupt, was diese Rankings so aussagen und wofür sie vielleicht wichtig sind oder vielleicht auch nicht wichtig sind, würde ich gerne mit dir ein bisschen zuquatschen. Dann war ich letzte Woche auf einer sehr großen, mehrtägigen Veranstaltung und da war ein großes Thema regionale Bündnisse. Da würde ich gerne mit dir drüber reden, wenn wir es schaffen. Und ein Thema, das mich bewegt, das mich letzte Woche bewegt hat und wo wir immer wieder drauf kommen, ist, wie viel Bürgerbeteiligung brauchen wir eigentlich in Smart Cities?
Oh, sehr spannendes Thema.
Brauchen wir vielleicht eine Sonderfolge.
Ja, können wir ja nochmal vertiefen. So, Smart City Stufenplan.
Ja.
Diese Woche gab es Neuigkeiten im Tagesspiegel Background. Der Smart City Stufenplan, für die, die es bisher nicht verfolgt haben, ist ein Eckpunktepapier der Bundesregierung, wo die wesentlichen Schritte zur Digitalisierung von Kommunen in Deutschland im Kontext Smart City und Region dargestellt werden. Und dieser Stufenplan hat zwei wesentliche Elemente.
Ja, genau.
Das Kompetenzzentrum, smarte Städte und Regionen und auch einen bundesweiten Marktplatz.
Genau, Stufenplan kann für uns zu einem sehr, sehr wichtigen Papier werden, weil es da viel darum geht, die Smart City und Smart Region Bemühungen, Prozesse, alles, was man mit viel Tränen und Schweiß die letzten Jahre sich erarbeitet hat, irgendwie zu verstetigen und auch von Fördermitteln unabhängig zu machen. Und bei dem Kompetenzzentrum geht es eben darum, dass man im Prinzip deutschlandweit die Kompetenzen, die es zum Smart City, Smart Region Bereich gibt, bündelt und zur Verfügung stellt. Dass also nicht jedes Land und schon gar nicht jede Kommune das selber bereithalten muss. Es könnte auch zum Beispiel so sein, dass jedes Land einen eigenen Bereich hat. Die einen sind in dem Bereich gut, die anderen in dem. Wäre bestimmt auch möglich oder stelle ich mir auch ganz effizient eigentlich vor, dass man das so ein bisschen voneinander trennt. Aber das ist mit diesem Kompetenzzentrum gemeint.
Genau, also beim Kompetenzzentrum hat man ja gelesen, dass das noch ein bisschen dauert. Das geht als Thema als erstmal in die Digitalministerkonferenz. Und ja, klingt so ein bisschen schwergewichtig. Bund und Länder machen das gemeinsam. Trotzdem weiß man, es ist schon ganz viel da, was man nutzen könnte. Aber wird auf jeden Fall spannend. Aber lass uns kurz über den Marktplatz sprechen. Der Marktplatz Deutschland Digital ist ja etwas, was bei uns im Hause entstanden ist. Und da haben wir so ein paar Sachen jetzt gelesen, die wir einfach nochmal kurz thematisieren wollen. Also zum einen ist häufig immer noch von Landkreisen die Rede.
Ja.
Landkreise waren eben beteiligt an der Entstehung, aber heute ist der Marktplatz für alle Kommunen und alle Anbieter gedacht. Also
genau.
Auch egal, ob es eine Kommune Software beauftragt hergestellt hat oder ob ein Marktakteur eine Software hergestellt hat. Die kommt denn da direkt rein. Einzige Bedingung, die da sein muss, ist, dass es einen Betreiber geben muss.
Also genau.
Ein sogenanntes Software as a Service.
Ja. Ja, und auch von der Entstehungsgeschichte. Am Anfang in dem Projekt, in dem wir den Marktplatz erarbeitet haben, ging es am Anfang nur um Landkreise. Man muss aber auch sagen, wenn man die Entwicklung kennt, und das ist eigentlich so ähnlich wie das, was ich vom Kompetenzzentrum erzählt habe, es lohnt sich halt nicht, zwei Communities aufzubauen, eine für Smart City und eine für Smart Region. Das würde einfach auch das System, in dem wir uns bewegen, nicht aushalten. Die Ressourcen, die dafür aufgebracht werden müssten. Deswegen macht es total Sinn, es zusammenzulegen, dass ein Betreiber eben da sein muss, wenn die Lösung auf den Marktplatz kommt und wenn auch andere Kommunen die nutzen sollen, ist eben für uns im Moment ein wichtiges Kriterium, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele Kommunen selber nicht die Infrastruktur oder auch das Wissen haben in-house oder auch nicht die Zeit, um sich um Vergabe zu kümmern, um das eben auszulagern, sondern dass wir gesagt haben, okay, um den ganzen Prozess anzustoßen, gucken wir, dass erstmal ein Betreibermodell da ist. Wie sich der Marktplatz in Zukunft entwickelt, ist noch völlig offen, ne? Also die Regeln, die da gerade gelten, die machen wir auch selber zusammen mit dem Fördermittelgeber und da sind auf jeden Fall Optionen drin, nochmal sich ein bisschen zu drehen oder sich auch anzupassen an den Markt, aber das ist erstmal unser Startpunkt, genau.
Ja, also stand auch da, die Smart Cities Modellprojekte sollen ongeboardet werden auf dem Marktplatz. Das kann man jetzt so nicht verstehen, weil ein Projekt als solches nicht auf den Marktplatz kommt, sondern
genau.
Eine fertige Lösung.
Ja.
Und im Prinzip sind schon immer Lösungen oder Apps oder Software, die in den Smart Cities geförderten Projekten angewendet werden, auch auf dem Marktplatz. Also das ist auch nichts Neues. Aber natürlich gibt es da noch ganz viel, was man zusätzlich draufbringen kann. Wir haben ja jetzt knapp 70 Lösungen schon drauf und ich schätze mal, bis Ende des Jahres werden wir da auf jeden Fall die 100 knacken.
Denke ich auch.
Und dann ist da auch eine kritische Masse da. Nach wie vor ist es so, dass die Lösungen kuratiert werden können. Es ist aktuell kein Muss. Es wird von uns, werden die Anbietenden kuratiert, also dass klar ist, dass Vertrauen da ist. Aber die Lösung als solches wird nach gewissen Kriterien und Selbstauskunft eingeordnet. Aber es findet jetzt kein Wettbewerb statt, die Kuratierung zu finden, so wie das teilweise geschrieben wurde. Und was wir jetzt gerade machen, was du schon angesprochen hast, ist der sogenannte KI-Check. Also Lösungen, die auf den Marktplatz kommen, werden automatisiert geprüft nach Qualitätskriterien. Das kann man als Kuratierung verstehen. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Anbieter das in Anspruch nehmen, sodass die Kommunen am Ende ein vollkommen transparent und vergleichbares Angebot erhalten. Aber trotzdem werden die Kommunen selbst entscheiden müssen, was sie auf Basis ihrer Anforderungen benötigen. Also es wird nicht sowas wie die Top 2 Apps für den und den Bereich geben, weil das, glaube ich, auch nicht sinnvoll ist.
Ja, genau.
Genau, und so viel dazu. Ich glaube auch zum Smart City Marktplatz kann man dann vielleicht nach der Smart Country Convention nochmal im Detail was zu erzählen, wo wir das Ganze mit der KI dann auch erstmalig vorstellen.
Ja.
Und wo man dann so einen Überblick bekommt.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, was war denn nochmal dein Thema? Du warst auf einer interessanten Veranstaltung letzte Woche.
Genau, ich war letzte Woche auf einer Netzwerkveranstaltung und da ging es eben um das Thema Bündnisse, regionale Bündnisse vor allen Dingen. Und wir haben darüber gesprochen, wie man denn regionale Bündnisse vor Ort stärken kann. Viele haben gesagt, man muss gut sein in seinem Thema und jeder weiß, der im kommunalen Kontext arbeitet und zu tun hat. Es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, um objektiv und Interessenskonflikte frei oder arm durch solche Prozesse durchzukommen. Auf der anderen Seite wurde aber auch immer wieder darüber gesprochen, man braucht seine Leute, auf die man immer zugehen kann. Man braucht seine Leute, die auch in den Ministerien zum Beispiel wiederum Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen.
Aber was ist denn dann ein regionales Bündnis? Also sind das Kommunen, die regional zusammenarbeiten oder ist das Wirtschaft mit Kommune oder wie das muss ich das verstehen?
Bündnis ist was Loseres. Das sind keine Vereine oder andere feste Organisationen, sondern es ist eher so, wie du kennst aus deinem Ort, du kennst den Bürgermeister, du kennst den Unternehmer, du kennst vielleicht denjenigen, der ein fancy Startup gerade gegründet hat und die beschäftigen sich alle mit ähnlichen Themen oder wollen die Region vor Ort voranbringen und deswegen unterstützen sie sich gegenseitig. Also der eine, ja, der macht vielleicht, entwickelt vielleicht irgendwie Software, aber der ist auch gut darin, Förderanträge zu schreiben und deswegen hilft er dir auch bei deinem Förderantrag. Also es ist quasi eine unorganisierte regionale.
Okay, also ein neues Wort für wir arbeiten jetzt zusammen.
Ja, genau. Also ich sag ja, das ist sowas wie ein Netzwerk, nur mehr hands-on und das ist dann ein Bündnis. Und okay. Es gibt dazu, also ohne das schmälern zu wollen, ne, ich glaube, das ist schon ein Modell, was super wertvoll ist. Aber mich hat es wieder dahin geführt, dass ich mir gedacht habe, es ist zwar schön, dass man das so als Erfolgskriterium für sich rausgefunden hat, aber auf der anderen Seite für Räume, also Städte oder Dörfer oder Regionen, die eben wenig Menschen haben, die sich so einbringen möchten, ist es dann nicht auch ein bisschen deprimierend? Weil das ist ja was, an dem du nichts ändern kannst. Wie siehst du das?
Da sind wir schon fast bei deinem nächsten Thema, der Bürgerbeteiligung. Mhm. Also ich glaube, man sollte stärker die Ergebnisse betrachten. Mhm. Also wir haben eine große Tendenz, das, was wir tun, zu bewerten. Also wir haben ein Bündnis, wir arbeiten mit 20 Leuten zusammen, aber es kommt nichts bei raus. Mhm. Finde ich halt nicht gut. Deswegen sollte man viel stärker Netzwerke nutzen, um Ergebnisse zu schaffen. Und dann ist es auch egal, ob ich die Ergebnisse mit 3 Leuten in hoher Qualität bringe oder ob ich 20 Leute, Menschen involviere, um dann da hinzukommen. Mhm. Gerne kann man dann von Bündnis reden, aber der Erfolg ist nicht erzielt, wenn ich ein Bündnis habe, sondern wenn das Bündnis einen Output generiert. Mhm. Und das merken wir ja auch in unseren Projekten. Also Masse ist nicht immer das einzige Kriterium, sondern vor allem die Qualität ist da und manche Leute engagieren sich vielleicht auch stärker dann für die Region. Und deswegen muss es nicht heißen, wenn man wenige Menschen in seinem Bündnis hat, dass das dann zwingend nicht gut ist.
Mhm. Was würdest du denn sagen? Also du bist jetzt der Onkel von Fraunhofer und ich bin die Bürgermeisterin und ich erzähle dir, dass ich gerne was machen möchte, aber es macht niemand mit. Was würdest du mir da raten? Also es ist immer so, ich finde es ganz schwierig, weil ich finde, man hat da wenig Gestaltungsspielraum.
Gut, also ich würde dich fragen, was deine Ziele sind. Mhm. Und wenn du Ziele hast, die niemand sonst hat, dann ist es grundsätzlich wert zu hinterfragen, ob es die richtigen Ziele sind. Mhm. Es kann sein, dass du dann als politisch handelnde Bürgermeisterin Ziele hast, die sonst niemanden interessieren. Und das ist dann doof. Ja? Wenn du Ziele hast und man merkt, die müssten auch andere interessieren oder du hast deine Hausaufgaben gemacht und kannst auch nachweisen, dass es andere interessiert, dann würde ich dir grundsätzlich raten, Wege zu finden, die Zielgruppen, die du brauchst, zu aktivieren. Mhm. Und das kommt dann aufs Ziel an, ja. Wenn dein Ziel in irgendeiner Weise mit großen Arbeitgebern in der Region zusammenhängt, musst du natürlich die 2, 3 größten Arbeitgeber hinter dich bekommen. Wenn es jetzt eher um was Soziales geht, musst du die Sprachführer der einzelnen Orte oder Quartiere mit ins Boot bekommen. Mhm. Und am Ende ist dann viel Aktivierung auch persönliche Ansprache, je nachdem, wie klein es dann auch wird. Aber ich glaube, es ist einfach notwendig. Aber man kann jetzt nicht hier mit den Finger schnippen und dann kommen Leute gelaufen, in Anführungszeichen, und wollen sich beteiligen. Und es hilft oft, dir jetzt als Bürgermeisterin auch mal selbstkritisch zu sein und wirklich zu hinterfragen, warum will das denn keiner sonst?
Mhm. Also sich nochmal selber zu reflektieren dann. Mhm. Ja, okay.
Gut.
Was hast du noch dabei?
Ich habe auch im Tagesspiegel gelesen, es ist durchgesickert, dass eine Partei in Deutschland im nächsten Wahlprogramm plant, eine Deutschland-App einzuführen. Also kurz umrissen, die Deutschland-App in Anführungszeichen, die soll irgendwie für ganz Deutschland alle Behördengänge digital und einfach machen. Die Verwaltungen von Bund, Ländern und den Kommunen sollen per Smartphone erreichbar sein. Pass auf. Und das Beste ist, es soll auch noch nutzerfreundlich sein. Also nicht nur eine App, sondern auch noch eine benutzbare App. Ne? Was jetzt wir sagen, okay, das weiß man jetzt schon lange, aber gut. Grundsätzlich ist das Ganze ein bisschen größer gedacht, als was man bisher so gesehen hat. Also auch Justiz, Gesundheit, Finanz-, Sozialverwaltung soll involviert sein. Mhm. Also bis hin zu, keine Ahnung, ich reiche eine Klage über die App ein und dann gibt es einen tatsächlichen Prozess. Mhm. Und natürlich hat man unten drunter dann alle Systeme vernetzt. Wir haben die Register modernisiert, die wir in Deutschland ja auf Bundesebene haben. Und auch da wird im Prinzip dann stark dieses System der Systeme gedacht, was wir, glaube ich, in der ersten Folge schon mal kurz thematisiert hatten. Und die Frage an dich jetzt aber auch oder die Diskussion, wir haben jetzt viele Kommunen, die haben jetzt gerade erst Stadt-Apps eingeführt. Mhm. So ein bisschen mit einem ähnlichen Sinn, ja. Nicht so groß gedacht, aber der Schritt dahin. Wie passt denn das jetzt für unsere Bürgerinnen und Bürger zusammen, dass sie jetzt auch noch eine Deutschland-App haben? Also ne, wo gehe ich jetzt in die Solingen-App und wo gehe ich in die Deutschland-App? Mhm. Bin da so ein bisschen ratlos gerade.
Ja, also mega viele Dinge ploppen da in meinem Kopf auf. Die eine Sache, die ich mir direkt überlege, okay, wenn man so eine Deutschland-App einführt, denkt man dann auch die ganzen Prozesse außenrum mit, ne? Also bindet man da auch Leute ein? Wie kriegen Bürgerinnen und Bürger das vermittelt, das auch zu nutzen, der Technik zu vertrauen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es eine Anlehnung an andere Länder ist, sei es Estland oder viele skandinavische Länder, die sowas ja auch schon haben. Aber die haben halt eine andere Techniksozialisation als wir hier in Deutschland, ne? Und sind dann vielleicht auch auf einem anderen Vertrauenslevel. Ich glaube, für die Städte muss man da ganz, ganz vorsichtig sein, weil dort, wo Smart City Apps gut funktionieren, kann man sicher sein, dass da sehr viel Geld oder und Herzblut auch reingeflossen ist, also viele Ressourcen. Und da muss man sich überlegen, wie man das anbindet, also ob man es schafft, die Deutschland-App so sicher, aber auch offen zu gestalten, dass man da vielleicht eine Integration hinbekommt. Oder, also mir würde jetzt nichts anderes Wertschätzendes auch einfallen, ne, für diese Smart City-Bewegung, die wir gerade bei uns haben. Wie siehst du das?
Also ich finde es als Idee schon so, also mein Digitalisierungsherz sagt, warum haben wir das nicht schon lange?
Ja.
Ich glaube, wenn man es in Deutschland, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann muss man es disruptiv denken, wenn man es einführt. Also wir müssen uns verabschieden von landesspezifischen Prozessen beispielsweise. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange, eine App zu bauen, wo, keine Ahnung, der Hundesteueranmeldeprozess auf 17 verschiedene Arten geregelt ist, das kann es ja nicht sein. Also das heißt, wir müssen da bereit sein, etwas loszulassen von dem, was wir haben und eigentlich from scratch denken, wie würde ja, und großer Digitalkonzern jetzt so eine Deutschland-App bauen, wenn man die einführt. Mhm. Und das in den Vordergrund stellen und natürlich die Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen. Aber das wird uns nur gelingen, wenn man es auch wirklich tut und nicht nur schreibt. Weil wir sagen oft, es soll nutzerfreundlich sein, aber es bildet dann einfach nur Prozesse, die wir schon haben, digital ab. Und ich glaube, dass das zum Scheitern verurteilt wäre. Ich glaube aber auch, es ist eine gigantische Chance, wenn man sich committen würde und sagt, das machen wir jetzt. Wir nehmen uns auch die Zeit dafür, denken es aber eben so, wie ein Digitalprodukt Deutschland-App gedacht sein müsste.
Ja, man nimmt sich die Zeit dafür, aber gibt sich auch nicht zu viel Zeit, ne? Weil wenn man da nicht aus dem Quark kommt, glaube ich, ist das auch einfach für die Motivation tödlich. Ja, also ich kann total verstehen, dass du sagst, es ist ein disruptiver Prozess und man achtet eigentlich nicht darauf, was es bisher schon gibt, sondern man kann vielleicht die Erfahrungen einholen von denjenigen Kommunen, die das entwickelt haben oder eingeführt haben, dass man das nicht nochmal neu bestimmte Fehler wiederholen muss. Ich glaube aber auch, dass man schauen muss, wie man das verwertet, weil ich glaube, dass Oder vielleicht ist es auch schon genug, dass du als Kommune dazu beigetragen hast, dass Bürgerinnen und Bürger eine kommunale App akzeptieren. Und welche App das dann ist, ist eigentlich egal, sondern du hast halt dieses Verständnis dafür geschaffen. Und vielleicht ist das dann schon dein Werk quasi, das du erreicht hast. Ist ja auch schwer genug, wie wir aus Erfahrung wissen.
Also ich bin gespannt. Es wurde ein bisschen verglichen mit, wir haben ja bei der Corona-App gesehen, wie das funktionieren kann. Da muss man schon ein bisschen Abstriche machen. Das war ein ganz klarer Use Case und ein einfacher Use Case unterm Strich, von der Fachlichkeit gesehen. Und jetzt zu sagen, hör auf, Deutschland-App, machen wir auch einfach mal zentral top-down. Bin ich grundsätzlich dafür, weil ich glaube, wir sollten mehr Digitalisierung top-down denken, grundsätzlich. Aber natürlich auf dem Weg dann alle mitnehmen.
Ja, also das ist auch das Thema, was ja auch der Stufenplan ausdrückt, ne, dass Digitalisierung halt erst dann was bringt. Also zum einen sich genau anzuschauen, welche Dinge digitalisiert man eigentlich, und zum anderen aber auch das eben in einer größeren Struktur denkt, weil wenn jeder seine eigene App und seine eigene Plattform macht, dann bezahlt man für alles dreifach, aber hat dann weniger Budget für Entwicklung zum Beispiel. Ist ja genau das gleiche in Grün.
Ja, das große Ereignis unserer Branche steht an, nämlich die Smart Country Convention findet von 15. bis 17. Oktober in Berlin statt. Anni, sag uns doch mal, was dieses Jahr so deine Highlights sind, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verpassen sollten.
Ich habe mir ehrlich gesagt nicht das eine Highlight rausgesucht. Ich bin das Programm durchgegangen. Ich muss sagen, da gibt's noch die ein oder andere Verbesserungsidee für die Darstellung des Programms. Aber wir sind ja alle lernfähig. Aber worauf ich mich wirklich sehr freue, sind die einzelnen Stände von wirklich smarten Cities oder auch smarten Regions. Weil es gibt ja auch viele Städte, die dort selber einfach einen Stand haben und vorstellen, was sie alles in dem Bereich machen. Also sowohl, was wir jetzt unter Smart City, aber auch unter E-Government verstehen und wo da so die Überschneidungsmöglichkeiten sind. Und da freue ich mich immer drauf, weil da sieht man wirklich mal so ein Good-Practice-Beispiel. Bei dir?
Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall schon den Werbeblock anschalten. Also man muss zu unserem Stand kommen, Fraunhofer Jese.
Ja.
Und sich da den KI-Demonstrator des Smart City und Region Marktplatzes anschauen. Ich glaube, man sollte auch mal beim Land Hessen auf dem Stand vorbeischauen, die ein gutes Förderprogramm, Starke Heimat Hessen, aufgesetzt haben, die sehr stark in der Breite und in der Fläche fördern, wo ganz viele tolle Projekte umgesetzt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall zu meinem guten Freund Nils Gerken auf den Stand der Stadt Solingen gehen, die wieder mit ihrem Wagen, kann man ja schon sagen.
Ja, genau, die haben so ein Lab immer dabei, das ist richtig cool.
Und er hat auch schon geteasert, sie haben jetzt neue Sachen dabei und noch mehr Standfläche, da bin ich
noch
absolut
gespannt.
Noch mehr
heißer Shit, cool.
Und ja, wer sich für Förderprogramme auf Bundesebene interessiert, sollte in jedem Falle beim BML, beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, vorbeischauen, wo wir auch unsere Arbeiten zur Interoperabilität im ländlichen Raum präsentieren und das Projekt Smarte Landregion. Und ja, nicht zuletzt denke ich, ist es auf jeden Fall auch wert, bei der Koordinierungs- und Transferstelle Smart Cities auf dem Stand des BMWSB vorbeizuschauen, weil dort gibt es ein buntes Standprogramm, die geförderten Kommunen präsentieren ihre Neuigkeiten und ihre Highlights, und es gibt nichts Einfacheres, um mit gleichgesinnten Personen auf der kommunalen Ebene auch ins Gespräch zu kommen, und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Und ja, ich werde auch ab und zu da sein zum Standdienst. Kann man auch einen netten Kaffee und, von mir bekommen.
Cool.
So, dann danke Anni für die zweite Folge Kurz und Würzig.
Ja, danke dir. Ich freue mich. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.